Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Iserlohn Truffle Pigs. Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Begrüßt von den Iserlohn Truffelpicks und deswegen noch besser gelaunt heute zum Roundtable. Herzlich willkommen, Bernd Schwickerer. Servus, Bernd.
Herzlich willkommen und ich muss zuallererst erstmal sagen, wie doof wir sind, dass wir nicht selbst auf die Idee gekommen sind, irgendwas mit Kühe, Schweine, Iserlohn zu machen. Fabian hat's getwittert und ich dachte, wie doof sind wir eigentlich. Aber gut.
Kühe, Trüffelschweine, Iserlohn als
das wäre doch der Gag und der Titel gewesen, aber wir sind zu blöd.
Ja, mein Gott. Hatte ich auch im Kopf, aber ich fand den anderen besser. War die falsche Wahl. Wahl. Bernd, nehmen wir Sebastian auch mit rein, würde ich sagen, oder? Sebastian Böhm ist mit dabei.
Wenn's sein muss.
Ja, was?
Warte, ich bin kurz davor, Candy Crush durchzuspielen. Gib mir noch 30 Sekunden, dann bin ich auch dabei.
Rücktritt. Ich fordere sofort den Rücktritt.
Hallo, guten Tag.
Müssen wir eigentlich die Anspielungen erklären am Anfang oder machst du das am Schluss wieder, wie beim letzten Mal?
Nein. Genau, deswegen bin ich auch so ein wahnsinnig erfolgreicher Zeitungsjournalist, weil ich meine Einstiege und überhaupt immer nie irgendwas erkläre, was dann dazu führt, dass meine Mutter dann immer wieder anruft und sagt, sag mal, glaubst du eigentlich wirklich, dass die Leute das alles wissen, was du da immer andeutest? Naja, deswegen wird der ganz große Durchbruch nicht kommen. Naja.
Egal. Ich wiederum wurde vorgestern von meinem Vater angerufen, gestern, nach dem DEG-Spiel gegen Berlin, wo Herr Bartha 3 Tore schießt und weil der Herr Eder hier ein Tor gemacht hat, zum allerersten Mal im DEG-Trikot habe ich eine kleine Eder-Geschichte gemacht, ruft mein Vater mich entzürnt an, wie kannst du nicht über Bartha schreiben, der 3 Tore schießt? Und ich denke mir, erstens, seit wann liest du die Texte? Zweitens, seit wann kümmerst du dich darum, was da drin steht? Drittens, woher weißt du, wer Herr Bartha ist? So ist es manchmal.
Habe ich mir auch gedacht, Bernd.
Aber das Gute ist ja bei den Anspielungen, die 7, die es checken, finden es halt überragend super geil. Und alle anderen denken sich, aber die 7, die es checken, die hast du. Oder vielleicht sind es auch 17 oder vielleicht sind es auch. Also wir trauen unseren Hörerinnen und Hörern ja eigentlich einiges zu.
Die glorreichen 7, die raffen es.
Genau, ich mach's für die 7 und der Rest ist nur dafür da, um mein Gehalt zu bezahlen hier bei ein bisschen Hockey.
So schaut's aus. Schöne Überleitung. Vielen Dank an alle Crowdfunder und Crowdfunderinnen. Letzte Woche war wieder schön. Danke, dass es euch gibt. Und wenn ihr ein Stehplatz-Abo abschließen wollt oder ein Stammgast-Abo oder ein Dauerkarten-Abo, steady.de/bisselhockey. Danke, Sebastian. Da kriegst du jetzt auch nochmal extra Zahlung dafür, dass du das eingeleitet hast. Und jetzt sprechen wir über erstmal die DEL. Wir sprechen dann über die NHL. Wir sprechen über die NWHL. Wir sprechen über Wayne Gretzky und das Ganze in 45 Minuten hacken wir das alles durch. Und natürlich haben wir noch eine Gameshow. DEL, gestern war Spitzenspielabend. Ja, und jeweils 1-2 im Norden die Bremer Hafner gegen die Düsseldorfer EG, die glorreiche Düsseldorfer EG und im Süden München gegen Mannheim. Siege für Bremerhaven gegen Düsseldorf und Mannheim hat das Spiel in München gewonnen, wobei der Spielverlauf unterschiedlicher nicht sein kann. Bernd, wir hatten uns eigentlich vor diesem Spitzenspiel schon die DEG rausgeschrieben, weil du ja vor 2-3 Wochen, das ist ja gar nicht so lange her, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt hast, ja, Katastrophe, was da alles, was da schief läuft und zu viele Gegentore und die Fans fordern den Kopf von Nicky Mont und wollen beide Torhüter austauschen. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Ja, zwei Wochen später, natürlich jetzt verloren gegen Bremerhaven, aber sieht das Ganze anders aus.
Ja, sieht komplett anders aus. Also man kennt das ja, ist ja jetzt kein rheinisches Phänomen, das gibt es ja überall, dass die Leute alles immer völlig überinterpretieren, sowohl Negatives als auch Positives. Ja, jetzt bist du, glaube ich, so mittendrin. Ne? Also die letzten Spiele waren extrem gut, 6 Siege in Folge. Hätten sie gestern gewonnen, wären 7 gewesen, plus Sprung an die Tabellenspitze. Und ja, der Norden ist wahrscheinlich nicht ganz so stark, aber trotzdem muss man sagen, spielt die DEG echt eine gute Saison.
Mittlerweile. Defensive stabilisiert. Und was ist so für dich der Hauptgrund, dass es jetzt läuft? Weil am Anfang hast du so einen Haufen 6-5, 4-5 Ergebnisse dabei gehabt. Das war so das normale DEG-Ergebnis. Jetzt hast du auch mal, was ich, 2-3-1. Gut, gestern jetzt wieder ein bisschen anders das Ergebnis, also mehr Tore, aber irgendwie insgesamt ist die Defensive stabiler geworden, oder?
Ja, definitiv, vor allen Dingen halt bei 5 gegen 5. Jetzt haben sie gestern natürlich mal 4 Tore kassiert, aber davon waren noch 3 wieder in Unterzahl. Bei 5 gegen 5 sind sie echt richtig stark. Was man da auch bei allem nicht vergessen darf, was auch in der Phase, wo du mir hier andichtest, ich hätte den Verein beerdigen wollen und aus dem Vereinsregister streichen wollen, wobei es ja eine GmbH ist, fällt mir gerade ein, hatten sie natürlich trotzdem nur ein einziges Spiel regulär verloren. Ne? Sondern, also die haben jetzt von 11 Spielen 9-mal gepunktet, so ist ja auch nicht.
Viele Punkte nach Verlängerung auch geholt. Wie schätzt du, Sebastian, den Norden ein, den du ja sehr intensiv verfolgst wegen deiner Arbeit? Glaubst du, dass sich das jetzt so langsam so rauskristallisiert, dass du da wirklich die ja, 3 Teams sind dann im Endeffekt mit Bremerhaven, Düsseldorf und Berlin vorne hast? Oder glaubst du, es ist immer noch zu früh, um da was zu sagen, dass sich was herauskristallisiert?
Nee, das glaube ich nicht. Ich habe nur nicht verstanden, Spitzenspiel im Norden, also kann es im Norden überhaupt ein Spitzenspiel geben? Also das ist ja die Frage, die man dann doch ja auch stellen muss, weil das ist ja wie mit dem Bayern-Abitur. Also ich habe in Bayern ein Abitur von 3,5 und jeder weiß ja, wenn man das auf NRW umsetzt, dann ist es ja quasi unter der 1. So in etwa und so ist es ja auch. Also ich gehe davon aus, dass die Eistigers ja Erster werden im Norden, die halt im Süden natürlich abgeschlagen Letzter sind. Also ich denke, das muss man immer wieder im Hinterkopf behalten. Und wenn du eine seriöse Antwort auf diese Frage willst, glaube ich, dass sich das so langsam sortiert und dass die PDO-Monster so langsam in die Realität zurückkehren. Das sind so Dinge, die jetzt, glaube ich, schon passieren. Erstaunlich finde ich immer nur, ohne da jetzt ein neues Thema aufmachen zu wollen, aber warum sich eigentlich in Köln über Jahre immer wieder die Geschichten wiederholen und du auch jetzt wieder offenbar eine Mannschaft hast, die auf dem Papier sehr, sehr gut aussieht, die auch am Anfang wirklich schönes Eishockey gezeigt hat und die jetzt so ein bisschen auseinanderfällt, wenn sie nicht gerade gegen Krefeld spielen. Zu dem Spiel kann ich tatsächlich nichts sagen. Ich habe mich nur auch gewundert, weil ich die Einschätzung von Bernd Schwickerath ja sehr schätze. Was ist denn mit dieser Verteidigung passiert? Weil, dass man da so seine Zweifel hat haben können, war ja klar, aber das hat sich ja dann doch, und damit meine ich jetzt gar nicht so die Defensivarbeit, sondern vor allem in Bezug auf den Aufbau und die Schnelligkeit und das Schlittschuhläuferische, ist da was passiert in den letzten 2 Wochen? Oder erklär doch das mal.
Ja, ich glaube, da ist schon was passiert. Also erstens darf man ja nicht vergessen, dass, obwohl sie den Magenta Cup gespielt haben, dass die Düsseldorfer ja trotzdem auch jetzt keine riesenlange Vorbereitung hatten, dass einfach, glaube ich, ein bisschen Zeit gebraucht hat. Und wer wirklich stark ist, ist Kai Komiski. Der spielt jetzt ganz klar in der ersten Reihe mit Niklas Jensen und Jensen an sich hat sich auch sehr stabilisiert. Also Jensen hat vorher mit Geithner zusammengespielt. Geithner ist ja ein junger Verteidiger und jetzt kann man natürlich einerseits loben, dass man sagt, ja, Jensen hat immer sehr, sehr auf Geithner geachtet, hat eigentlich, wenn er auf dem Eis war, nur getalkt. In einer Tour hat er ihm quasi Anweisungen gegeben und das ist einerseits positiv, andererseits hat ihn das, glaube ich, aber auch selbst so ein bisschen zurückgehalten. Er hat vielleicht ein bisschen zu viel den Mentor gespielt, als einfach Eishockey zu spielen. Und jetzt hast du halt Jensen, der einen erfahrenen ehemaligen NHL-Mann neben sich hat und kann sich komplett auf sein Spiel konzentrieren. Und er hat sich extrem gesteigert. Komiski, wie gesagt, ist genau das, was du ja anfangs schon mal gesagt hast, Sebastian, der Mann, der einfach den Puck läuferisch aus der Zone rausbringt und der auch wirklich, und das hört sich jetzt so total blöd phrasenmäßig an, aber die wirklich einfach spielen. Also die machen keine fancy Geschichten. Die spielen kurze, klare Pässe, die laufen 3 Meter, fingen den Puck raus und spielen zu den Stürmern, die sich vielleicht auch mittlerweile ein bisschen besser anbieten. Und deshalb hast du einfach mittlerweile ein erstes Verteidigungspaar mit Jensen und Komiski, was wirklich gut ist. Dann haben sich Ebner und Novak ein bisschen stabilisiert, wobei die mir offensiv viel zu wenig machen, ehrlich gesagt. Also zumindest was Punkte angeht. Und auch die dritte Reihe, das waren Zanetti und Johannesen. Und Johannesen hat wirklich einen unterirdischen Saisonstart gehabt. Da hat überhaupt nichts geklappt. Der hat alle 2 Kämpfe verloren. Der hat, wenn der den Puck hatte, habe ich schon immer gedacht, was macht der jetzt? Und es war wie so ein Lottospiel. Und die sind alle einfach viel stabiler geworden und haben einfach wirklich angefangen, kurze, klare Pässe zu spielen. Also gestern war es zeitweise nicht so, aber in den Spielen davor gab es irgendwie keine Mannschaft, die auch nur andersweise in der Lage war, einen richtigen Vorcheck gegen die DEG zu spielen. Weil immer, wenn sie vorchecken wollten, 2 Pässe war der Vorcheck ausgehebelt und dann kam direkt der Konter und die waren permanent im Angriff. Also das ist viel besser geworden. Dieses, ja, blöde Phrase, einfaches Spiel haben sie wirklich geschafft, umzustellen. Und das machen sie dieses Mal auch.
Ich glaube schon, dass das was ist, was wir auch in diesen vorschnellen Reaktionen da immer wieder bedenken müssen. Also für die DEG hat halt auch einfach erst vor 1,5 Wochen die Vorbereitung aufgehört. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass das ja sowohl der Trainer als auch die Spieler ja immer das so gewohnt sind, dass sie halt 6 Wochen sich auf eine Saison vorbereiten können und dass es dann ja auch völlig egal ist, wie das Vorbereitungsspiel in Herne dann halt ausgeht, weil da kümmert sich eh keiner mehr drum. Und ich glaube schon, dass das einfach im Hintergrund bei vielen Dingen, also sowohl bei den positiven positiven Sachen als auch bei den negativen Sachen sollten wir das immer wieder bedenken.
Gewonnen hat das Spiel ja Bremerhaven, darf man nicht vergessen. Also Düsseldorf hat 3-1 geführt, aber Bremerhaven hat gewonnen. Und im Endeffekt war das ja schon so ein Special-Teams-Matchup. Ne? Also wer macht mehr Powerplay-Tore? Und Bremerhaven war es halt dann am Ende, das letzte war halt richtig geil, dieses Siegtor von Mitch Wall durch die Beine durch. Mhm. Du hast da aber auch wieder gesehen, dass natürlich das Überzahl funktioniert. Also die Überzahl-Tore sind auch auf verschiedene Arten gefallen. Die haben jetzt nicht nur ein Ding, sondern, was ich, schießen von beiden Seiten, haben es vorm Tor, spielen es neben Tor, machen eine Bude und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt in 14 am Montag ja auch gesagt, ich glaube mittlerweile sogar, dass wenn einer ausfallen würde, vielleicht jetzt nicht unbedingt Jeglitsch auf der Center-Position, aber wenn einer der Flügel ein bisschen länger ausfallen würde, ich glaube, sie könnten sogar das kompensieren, weil sie halt einfach so gut in ihrem System drin sind und auch in den Special Teams so gut sind, dass sie ja da zumindest einen Ausfall von einem Spieler, einem Flügel dann schon mal über ein paar Spiele auffangen könnten, ist mein Eindruck. Ich meine, du hast jetzt gestern über 60 Minuten gesehen, was sagst du dazu?
Ja, würde ich auch sagen. Also das ist echt eine Mannschaft, du merkst, obwohl natürlich diese eine slowenische Reihe überragend ist, merkst du aber gar nicht so einen Riesenunterschied. Also ich finde, Bremerhaven ist eben nicht die Mannschaft, wo du sagst, da sind die Reihen so völlig mit unterschiedlichen Aufgaben auf dem Eis. Irgendwie spielen die alle vier gleich. Trotzdem zu deiner Special-Teams-Analyse muss ich sagen, ich finde, das trifft auf gestern nicht wirklich zu. Weil ja, DEG hat 2 Überzahltore geschossen, Bremerhaven sogar 3, aber es war jetzt, finde ich, kein einziges Überzahlspiel, was so extrem dominant war und irgendwie 4 Schüsse hatte, sich minutenlang, okay, so lang ist ein Überzahlspiel nicht, ihr wisst, was ich meine, irgendwie da vorbereitet hat, eingestürzt, immer neue Schüsse und nochmal Pässe und so, sondern die Tore sind alle relativ komisch gefallen. Ich meine, beide der DEG waren abgefälscht. Das war jetzt auch nicht so, als hätten die sich zurechtgelegt, 4 Querpässe und dann schön reingemacht. Und das eine von Bremerhaven war auch, das dritte war auch extrem glücklich. Das war einfach irgendwie dem Novak an den Schlittschuh gegangen und dann so neben den Pfosten rein. Das erste war einfach ein Schuss vom, wer war das überhaupt? Jeglitsch war das, glaube ich.
Ja, so von der rechten Seite, also, ja genau, so reinfährt in den Bullenkreis. Ja.
Na gut, aber schau. Ja, und es ist eigentlich gar nicht die riesengroße Torchance, sondern er schießt das Ding einfach perfekt sonntagsschussmäßig unter den Winkel, in den Winkel. Also wie gesagt, das fand ich gestern eigentlich, dafür, dass gestern 5 Überzahltore gefallen ist, fand ich die Überzahlspiele gar nicht so gut.
Ja, ich wollte nur einen schlechten Gag einwerfen. Das ist für euch halt einfach schade, dass ihr immer so ein schlechtes Überzahlspiel anfangen müsst, weil das ist ja, natürlich halt einfach schon, also das ist nicht von diesem Stern.
4 Tore in einem Spiel willst du machen, ne?
Ja, naja, schade für euch.
Ich meinte nur halt auch, wie unterschiedlich die Tore fallen. Also Jeglitsch kann den, glaube ich, auch so schießen, da von der rechten Seite aus dem Bullikreis, weil jeder damit rechnet, dass er passt. Aber er schießt halt in dem Fall mal. Also hast du da auch einfach nochmal mehrere Optionen und nur die Art, ja, von wo fallen die Tore, ist es jetzt mal, ist es ein, also du gibt immer noch die Chance, gibt immer noch den One-Timer von der rechten Seite von Urbas, es gibt immer noch den One-Timer von Verlage in der Mitte, die es jetzt nicht gespielt haben. Aber sie haben es halt auf verschiedenen Orten auch des Eises, haben sie von verschiedenen Orten des Eises haben sie die Tore erzielt. Das war halt so, aber halt auch nur, jetzt nur die Tore betrachtet, jetzt nicht wie das Powerplay dann jeweils gelaufen ist.
Ja, nochmal so. Ganz kurz was zu DEG generell, also überragend ist natürlich die Offensive, ist ja klar, haben wir ja schon mehrmals gesagt, dass die halt, glaube ich, im Schnitt, glaube ich, die meisten Tore der Liga sogar geschossen haben. Klar, vor allen Dingen Fischbuch mit 20 Punkten, mittlerweile 9 Spiele in Folge gescored. Bartha hat schon 9 Tore, ist auch extrem gut. Was aber echt auffällig ist, obwohl ich ja jetzt diverse Male geschrieben habe, wie viele Phasen sie dominiert haben in den letzten Wochen. Also Iserlohn haben sie an die Wand gespielt, Köln haben sie an die Wand gespielt. In Wolfsburg waren sie meiner Meinung nach klar die bessere Mannschaft, auch wenn das in die Verlängerung gegangen ist. Und jetzt auch in Bremerhaven gestern die ersten 40 Minuten, da können sie höher führen. Aber, was man nicht vergessen darf, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es direkt richtig schlecht. Dann brechen die komplett ein. Ich habe mal 4 Beispiele mir rausgeschrieben, wo die komplett eingebrochen sind. Wir reden über den ersten Spieltag in Köln, wo sie eigentlich das Spiel dominieren und dann in den letzten Minuten gar nichts mehr auf die Kette kriegen. Noch 2 Tore kassieren in der Verlängerung eigentlich auch verlieren müssen. In Iserlohn das zweite Drittel, wo sie 4-1 führen und danach 4-5 zurückliegen, kriegen 4 Tore in einem Drittel. Das erste Drittel zu Hause gegen Berlin, wo sie 0-3 zurückliegen und eigentlich 0-5, 0-6 zurückliegen können. Und jetzt in Bremerhaven das letzte Drittel, wo sie 3-1 führen, am Ende 3-4 verlieren. Das heißt, wenn die DEG gut ist, dann ist sie wirklich gut und wenn sie schlecht ist, ist sie richtig schlecht. Und ich weiß nicht, ob diese Extreme auf Dauer eher positiv oder negativ sind.
Extrem war, finde ich, auch der Unterschied zwischen München und Mannheim jetzt gestern Abend. Sebastian, da würde ich tatsächlich, ja, da sind wir jetzt halt auch schon fast halb durch diese gruppeninterne Runde. Und jetzt hat München schon wieder 6 Gegentore kassiert. Also München verliert 3-6 gegen Mannheim. Und ich finde auch, ich meine, das sind oft nur Phrasen, die in den Interviews kommen, aber wenn man sich nur die Interviews nach dem Spiel anschaut, Patrick Hager hat da das Wort hungrig verwendet, dass wir nicht hungrig genug sind, sagt er, und Pavel Groß hat halt gesagt, ja, wir sind Schlittschuh, wir können gut Schlittschuh laufen und sind schnell und können die dann schlagen mit ihrem Tempo. Und das sind natürlich zwei Hockey-Phrasen oder insgesamt Sportphrasen, aber Sebastian, ich finde, genau das hat man auch gesehen im Spiel. Also München ist da teilweise wirklich einfach nicht oder über die komplette Spielzeit nicht hinterhergekommen, so schnell wie Mannheim das gespielt hat. Gedankenschnell, aber halt auch läuferisch gut.
Also aus den Interviews schreibe ich auch nur ganz, ganz selten was raus, weil das kann man sich eigentlich oft sparen. Gut, manchmal gibt es nette Geschichten, die sie dann erzählen und so, das ist dann schon cool. Aber so generell ist es ja doch eher immer sehr vorhersehbar. Aber genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass sie in den Zweikämpfen nicht hungrig genug waren. Und das hat halt einfach den Unterschied ausgemacht. Und bei so einer Qualität auf dem Eis, die Mannheimer dann haben, und das ist dann auch so eine Mannschaft, die dann einfach nicht nachlässt, dann fängt auch München 6 Dinger, wobei man dann auch sagen muss, also ich will keine Torhüter-Diskussion aufmachen, Danny Austin-Birken hat große Verdienste ums deutsche Eishockey, seine
und ums russische
sprechen für sich, und es ist toll, dass er wieder da ist, aber das ist dann halt auch so klassisch, irgendwie kommt in seinem ersten Spiel wieder nach einer langen Pause, ist dann sofort da, man denkt sich, wow, was für eine Form, und dann geht es dann vielleicht dann auch wieder ein bisschen runter. Also er hat jetzt da nicht so ganz glücklich aussehen und war sicherlich den Münchnern auch nicht der Rückhalt, den sie in so einem Spiel dann vielleicht gebraucht hätten. Was mir dabei aufgefallen ist in dem Spiel, also man hofft sich ja immer so ein grandioses Eishockeyspiel, und wenn man nur auf die Tore schaut oder nur auf das reine Ergebnis, dann ist es das auch gewesen, nur ich fand es tatsächlich qualitativ jetzt nicht so überragend. Die Tore waren zum Teil sehr hässlich, was auch völlig normal ist, und ein Spiel kann fantastisch sein und trotzdem durch hässliche Tore entschieden werden. Aber so in dem Spiel würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Ist, glaube ich, meine Standardantwort auf alles, würde ich nicht überbewerten. Aber ja, also da lief bei München nur wenig, weshalb sie ja dann heute sofort auch reagiert haben, so wie man das halt dann machen kann, wenn man Red Bull im Hintergrund hat.
Ja, das ist ein guter Hinweis für dich, weil das haben ja gestern irgendwie mehrere Leute, also ich habe das Spiel dann so ab dem, glaube ich, Anfang zweites Drittel habe ich eingeschaltet, weil ich ja vorher DEG geguckt habe. Und dann war ja, sei es Alavara, sei es die Reporter, sei es die Experten, sei es irgendwie die Spiel, alle sagten, na, bestes Spiel der Saison. Und bin ich total bei dir, dass ich das überhaupt nicht so überragend gut fand. Also ich fand die Mannheimer richtig gut. Das war dieses ekelhafte Wort-Statement-Sieg, war es mal wirklich. Aber München fand ich extrem schwach. Und das ist das, was Fitzinger eben auch gesagt hat. Die sind denen einfach weggelaufen. Die Münchner kamen gar nicht hinterher. Und jetzt darf man natürlich nicht vergessen, München fehlen diverse Verteidiger. Und auch wenn ich letztens doch gesagt habe, irgendwie, dass man denen die Fehlende nicht anmerkt, jetzt tut man es halt. Ne? Also es hat schon deutlich gemerkt, dass da nicht die Stammverteidigung steht. Aber fernab davon fand ich auch die auf dem Eis standen, also das war, weiß ich nicht, also es sah wirklich aus, als hätten die nicht so richtig Bock und seien irgendwie so, irgendwann waren die auch irgendwie so weg. Also ich meine, der Sinnbild war für mich dieser völlig unmotivierte Rückpass, Pass hinter dem Rücken von Vokes, einfach dem Gegner in die Kelle, wo ich denke, was ist das für ein Pass? Den spielst du nicht mal beim Aufwärmen. Und dann dieses Frustfoul von Redman, also das war irgendwie ein ganz komischer Auftritt von den Münchnern.
Ja, und die Verletzten hat ja Mannheim auch, also dann genau. Plachter, also jetzt über die Saison gesehen, Plachter schon mal ausgefallen, du hast den Huchterler, der jetzt wieder raus ist, und bei München logisch Verteidigung, wenn jetzt zwischenzeitlich Abelshauser, da war Rappmann ja auch noch raus, dann Appendino, Zitterbart, jetzt haben sie den Ethan Pro eben neu geholt, Kastner verletzt, aber trotzdem ist das halt noch eine Mannschaft, die, und es geht jetzt nicht nur um die Partie gegen Mannheim, sondern die haben ja auch gegen Augsburg 6 geschluckt, die haben gegen Schwenningen, waren sie 1-4 zurück und haben halt dann mit ihrer Genialität und individueller Klasse und vor allem dieser der Vokes Borg Parks Reihe einfach das noch gedreht, aber das sind ja auch nicht keine Ergebnisse, die man kennt von München, dass die halt 5-6 Dinger schlucken, die waren eigentlich immer defensiv stark, hatten gutes Penalty-Killing, Powerplay ist auch, die machen zwei Powerplay-Tore gestern, aber da haut halt Seidenberg einfach zweimal drauf und der rutscht durch, das ist jetzt auch kein gutes Powerplay-Tor, also jedes Tor ist gut, aber es ist jetzt kein, nur ich sage, das liegt jetzt an dem starken Powerplay, sondern der geht halt einfach rein, der Schuss. Und ich finde auch, dass dieses aggressive Spiel, was München jahrelang ausgezeichnet hat in diesem System, auch immer gegen die Scheibe 2-3, ja, das muss halt dann perfekt abgestimmt sein, weil sich ein Stürmer halt fallen lässt zu den Verteidigern und das wirkt auf den ersten Moment, habe ich glaube ich, an der Stelle auch schon ein paar Mal erzählt, wirkt im ersten Moment vielleicht ein bisschen passiver, wenn der dritte Mann zurückgeht, aber aus dieser aus dieser Dreierreihe sind die ja brutalst aggressiv und gehen nach vorne. Und Mannheim zerlegt es einfach. Also wir hatten im ersten Spiel schon dieses Eisenschmied-Tor, wisst ihr noch, wo der mit Tempo reise, super Tor, dann Zusammenspiel, Doppelpass, einfach überlaufen. Und jetzt gestern auch wieder, der Eisenschmied da in Überzahl, der fährt einfach rein und die Münchner, gut, das war dann auch so ein bisschen alibimäßig mit den Schlägern rumgefuchtelt, aber die kommen einfach, machen das Tempo nicht mit. Und die Mannheimer, also Andi Renz hat es ja gestern auch gesagt, bei dem Schinnemann-Tor dann noch, er bewegt halt einfach seine Beine, der läuft einfach davon, der ist einfach schneller. Genau. Und München ist gedanklich nicht so schnell, dass man diesen Pass verhindert und ist dann auch mit den Beinen nicht so schnell, dass man da noch hinterherkommt. Und da, also, jetzt kann man immer noch sagen, er ist früh in der Saison und sonst was, aber ich meine, wenn du nicht gegen Mannheim zeigst, was du drauf hast, wann dann?
Ja, und genau dieses Tor hätte ich auch nochmal gerade angesprochen. Da ist er denen einfach weggelaufen, wie irgendwie ein Erwachsener einem Jugendspieler, also das, oder ein ganz junger einem ganz alten. Das sah total komisch aus. Und wenn man mal auf die generellen Zahlen guckt, München hat 3,3 Gegentore im Schnitt. Also es war jetzt kein Aussetzer gestern, das ist die ganze Saison schon so. Du hast auch irgendwie das Spiel gegen Ingolstadt vergessen, wo sie auch so viele Tore kassiert haben. Ja, ne? Das eine. Und insgesamt hat München von den letzten 8 Spielen nur 3 gewonnen. Also das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, ist es. Trotzdem musst du halt einfach sagen, also ich fand zum Beispiel gestern auch, also bei Mannheim siehst du den Elias, der macht was und der Wirt spielt diesen Pass auf Schinnemann bei dem letzten Tor. Und bei München, was ist eigentlich mit Peterka los? Also der hat doch eine geile U20-Weltmeisterschaft gespielt. Dann alle, also ich habe mir immer gedacht, boah, ja, Stützle, brutal, aber wie der Peterka auch aufzockt, der hat ja noch gar nichts gezeigt in der DL oder habe ich da nicht hingeschaut? Also da nichts mitgenommen eigentlich von diesem Erfolg, den er auch gehabt hat mit der U20.
Also wir reden jetzt über eine Mannschaft, die über Jahre lang erfolgreiches System spielt, vielleicht auch einzigartig in der Liga, die das Spiel, das System auch spielen kann, weil sie natürlich die qualitativ hochwertigen Spieler dazu haben, aber das System funktioniert ja eben nur, wenn da jeder 100% mitzieht und was ja München immer ausgezeichnet hat, dass sie das über weite Strecken der Saison und natürlich auch in den Playoffs eigentlich immer gemacht hat. Okay, das scheint offenbar im Moment wegzufallen, weil das System nicht funktioniert und dann auch die Abwehr massive Probleme hat, weil man kann immer wieder auf die Ausfälle, dann kann man alles aufzählen, aber da ist München nicht anders als jede andere Mannschaft in der Liga im Moment und der Abelshauser ist auch für München ein großer Ausfall, aber bei allem Respekt vor Appendino und Zitterbart, aber das sind nicht die Verteidiger, die München stabil machen, also das sollten andere sein. Also da ist, glaube ich, noch ein anderes Problem da, als das nur irgendwie auf die Verletzten dann zu beziehen und wenn dann ein Spieler, der wie der Peterka ja eigentlich auf Wolke 7 da reinschweben soll, der auch davor ja schon gespielt hat, kann natürlich sein, dass der jetzt einfach schon mal in ein Loch fällt, weil kaum einer hat ja so viel gespielt in dem Jahr wie JJ Peterka, also der war ja davor schon im Einsatz, ist ja ausgeliehen worden an diese andere Mannschaft in
Leipzig, glaube ich.
Leipzig, ja, genau, richtig. Vielleicht fällt er jetzt einfach im Moment in ein Loch, aber das ist dann halt auch oft so, dass junge Spieler natürlich, wenn das System nicht funktioniert und wenn die Routiniers auch nicht funktionieren, dass die ja dann auch nicht diejenigen sind, die dann irgendwie so eine Mannschaft dann da wieder rausziehen, sondern natürlich auch ihre Probleme haben, sich da wieder zurechtzufinden. Ist extrem spannend, weil man das aus München so, glaube ich, über diesen Zeitraum, also ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon mal gab.
Mannheim hat die anderen Spiele halt auch anders bestritten. Ne? Also wenn du halt Spiele 6-5 gewinnst, musst du dir mehr Gedanken machen, als wenn du halt Spiele 3-2 gewinnst. Zwar nicht spektakulär, aber die Defensive hat jetzt eigentlich immer gepasst bei Mannheim. Torwartleistungen auch bei beiden Torhütern. Insofern ist das natürlich jetzt kein Spektakel gewesen und vielleicht wünschen sich die Fans, dass man halt auch mal, keine Ahnung, Schwenningen 7-2 weghaut oder so. Aber grundsätzlich hast du halt selten mehr als 2 Gegentore, das ist schon mal gut. Jetzt gegen München zwar 3, aber halt auch 2 in Unterzahl. Und machst halt da die 6 Buden in einem absoluten Spitzenspiel.
Ja, wenn man sich auch so anguckt, also Mannheim, weil ich meine, wir haben jetzt sehr negativ über München geredet und man darf natürlich nicht vergessen, dass sie gegen Mannheim gespielt haben. Ne? Also das ist wirklich eine extrem gute Mannschaft und ich fand vor allem Nico Kremmer hat sich echt gemacht.
Ja,
also
überragend, ja.
Also den fand ich in Köln nie so richtig geil, ehrlich gesagt. Und dann ist der nach Mannheim gedacht, da habe ich gedacht, ja, warum gehst du denn nicht irgendwo hin, wo du erste Reihe spielen kannst? Warum rumpelst du jetzt da in der 4. Reihe in Mannheim? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber vielleicht hat er sich gedacht, lass mich erstmal in der 4. Reihe anfangen, dann arbeite ich mich nach oben. Und jetzt aktuell, also den finde ich richtig, richtig stark, muss ich sagen. Und das ist ja auch nur ein Sinnbild der Mannheimer Mannschaft. Also für mich ist jetzt auch früh und ist jetzt auch einfach, nach so einem Spiel das zu sagen. Aber wenn ich jetzt einen Meister tippen würde, ist Mannheim für mich absolut der Top-Favorit derzeit.
Bei München ist halt so, hat man, glaube ich, schon oft gemacht, dass man zwischendrin gesagt hat, was ist mit denen los, und hat dann eigentlich immer gepasst. Aber jetzt in dem Fall, momentan würde ich auch sagen, ein bisschen Sorgen kann man sich schon machen. Bei Kremmer, ist gut, dass ich so ein Word-Dokument habe, das heißt, ich nennt sich Eishockey-Datenbank, ein bisschen hochtrabend, aber da gebe ich jetzt den Namen Kremmer ein. Und
muss das keine Excel-Tabelle sein, wenn es eine Datenbank ist? Oder ist das jetzt
für spitzfindig von dir? Ja, ist spitzfindig von dir, und, aber du kannst mir gerne, können wir gerne nahe nochmal sprechen, dann kannst mir Vorschläge geben, wie ich es nennen soll. 64 Spiele ist er ohne Tor geblieben, Oktober 2018 bis November 2019. Und hat dann Tor gegen die Eisbären gemacht. Weiß nicht, ob ihr den Jubel noch im Kopf habt. Das war dieser, ich dresch meinen Schläger aufs Eis und hau alles kaputt, weil ich so erleichtert bin. Und hat dann danach einen super Lauf gehabt, hat dann eben auch nicht mehr vierte Reihe gespielt, sondern Eisenschmidt und Drendulic, dann hat er mit Järvinen und Drendulic zusammengespielt, und jetzt hat er sich auch in der Saison einfach nach oben gearbeitet, auch wieder im Lineup, und halt so, glaube ich, einer, der auch zu Pavel Groß einfach passt, ne? Weil das ist halt auch einer, der Unterzahl spielt, der sich reinhaut, der da viel Eiszeit bekommt, der Schüsse blockt und so weiter. Und dann wirst du da, glaube ich, auch, wenn du was kannst in der Scheibe, das kann er ja, ich meine, man sieht auch zum Beispiel die Penaltis, die er teilweise schießt, der ist einfach ein guter Techniker auch. Und dann, wenn du das natürlich jetzt auch noch drauf hast und dann scorst, dann bist du halt einer, der halt Top 6 Minuten bekommt beim Meisterschaftsfavoriten.
Bei Nicolas Kremmer muss ich mich immer noch bedanken, weil der mir einen der ganz großen Twitter-Erfolge meiner ersten Twitter-Zeit gesehen hat. Das war noch die Zeit, wo ich vom Fernseher gesessen bin und dann irgendwelche Szenen abgefilmt habe. Und er hat in einem unbedeutenden Länderspiel hat er ein überragendes Tor geschossen, irgendwie so durch die Beine hintenrum, Alleingang. Sensationell. Und vielen Dank nochmal Nico Kremmer für die 19 Likes, die mir dieser Tweet gebracht hat.
Es gibt Aufmerksamkeit momentan fürs Frauen-Eishockey, und zwar in Nordamerika. Die NWHL spielt aktuell in der Bubble in Lake Placid den Champion aus. 6 Mannschaften ziehen das Turnier relativ schnell durch, aber die Aufmerksamkeit gibt es aktuell nicht wegen dem Sportlichen, beziehungsweise nicht in erster Linie, sondern, Bernd, es gibt Beef zwischen der Liga und Barstool, die ja unter anderem den recht bekannten Podcast Spitting Chicklets mit Paul Bissonnette unter anderem betreiben, und ja, da geht es aktuell rund auch in den sozialen Medien, kann man recht unterhaltsam mitlesen.
Ja, genau. Ich glaube, man muss erstmal kurz erklären, was Barstool ist. Das ist, ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Das ist ein Sportnetzwerk, was, glaube ich, Anfang des Jahrtausends entstanden ist. Und das hat halt gar nichts damit zu tun, wie man sonst halt Netzwerke kennt. Da steht kein großer Sender hinter, kein großer Verlag von der Zeitung oder sowas. Sondern das ist eher, glaube ich, aus so einer Laune heraus entstanden. Wir machen anderes. Ne? Sie machen viel Social Media, machen viel Podcast, machen viel YouTube, und sie machen halt auch nicht diese Standardberichterstattung. Sie machen zum Beispiel auch keine Live-Berichterstattung. Also sie haben jetzt keine Rechte für irgendwelche Übertragungssachen, sondern es sind einfach ist es so Leute, die sich über Sport unterhalten. Aber das ist halt völlig anders. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, man kann es ungefähr so beschreiben wie so einen ewigen Spring Break von jungen Männern, die saufen, Party machen und ein bisschen Scheiße bauen und so ein bisschen Spaß machen. Und ist nicht ganz so mein Style, aber es ist natürlich trotzdem interessant, dass sowas funktioniert. Mittlerweile soll das Ding irgendwie Millionen wert sein. Die sammeln auch viel Spenden ein, die machen auch viel T-Shirts, wenn irgendwelche so Aktionen passieren. Die nehmen halt über verschiedene Sachen Geld ein. Gar nicht nur über Werbung, sondern haben halt so eine extrem loyale Fanbase. Und zu der kann Sebastian ja mal was sagen.
Genau, die Fanbase ist, glaube ich, das größere Problem, um das, was dann danach noch kommt, zu erklären, weil immer wenn es Kritik eben an Barstool gibt, dann ist es zugleich Kritik an dem Lebensstil, den diese Menschen halt dann pflegen, und es ist halt auch so ein Ding unserer Zeit, dass es dann halt einfach weit über das Ziel hinausgeht. Also es wird eifrig diskutiert, aber eben auch beleidigt und verfolgt und. Also wer gegen Barstool ist, ist quasi gegen diesen Lebensstil, und ich glaube, das ist so das kleine Problem. Das hat so was Sektenähnliches, weil alles, was dieser David Portnoy, der Barstool eben hochgezogen hat, was der sagt, das ist Gesetz, und jeder, der dagegen ist, der wird verfolgt, und zwar mit allen Mitteln, die das Internet halt leider hergibt. Und das ist so das Grundproblem, sehr, sehr reaktionäre Fanbase. Ich bin ja ein großer Fan der Spit and Chicklets, ist jetzt auch nichts Neues, aber alles, was sonst so da passiert, kann ich nur ganz schwer nachvollziehen. Also auch da gibt es ja jeden Tag immer noch so, ich weiß nicht, ob das jeden Tag ist, ich habe heute mal wieder drauf geschaut. Also die Seite-3-Mädchen gibt es da auch. Ne? Also da gibt es dann irgendwelche Bilderstrecken, die man sich von leicht bekleideten Damen ansehen kann. Und das ist dann halt neben vielen Diskussionen. Also irgendwie so vom Mindset sind die so 2000 oder sagen wir 1998 vielleicht stehen geblieben und haben halt alles, was sich danach so entwickelt hat, ignorieren die. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht der Grundkonflikt jetzt, der jetzt dann damit eintritt, weil wir haben einen neuen CEO oder seit 2 Jahren, glaube ich, Erika Nardini, also eine Frau. Mehrere Führungskräfte bei Barstool sind Frauen, was mir Barstool dann auch immer wieder vorwirft, dass das quasi so eine Art Whitewashing in dieser Hinsicht ist, dass sie eben nicht sexistisch sind, weil wie kann man ja sexistisch sein, wenn man ganz viele Frauen beschäftigt und das auch noch in hohen Positionen. Und die ist großer Eishockey-Fan und hat auch diese NWHL oder das Frauen-Eishockey an sich eben promotet, indem sie Spielerinnen eingeladen hat im Podcast und immer wieder Werbung dafür gemacht hat. Und jetzt müsstest du wieder übernehmen, weil den Ursprung dieses Konflikts, den hast du mir vorhin das erste Mal erklärt und den kannte ich gar nicht.
Also von Nardini, wie du richtig gesagt hast, ist halt großer Fan und hat halt irgendwann mal so fallen lassen in den letzten Tagen, dass wie großartig sie das findet, dass die NWHL jetzt spielt, trotz der ganzen Probleme und dass sie sich sogar vorstellen könnte, ein eigenes Team zu kaufen. Und daraufhin hat dann Himal Javeri, ich glaube, so spricht man sie aus, ich hoffe es zumindest, einen sehr kritischen Artikel in der USA Today veröffentlicht und beschreibt Barstool halt als das, wie wir sie eben beschrieben haben, als halt so ein Macker-Netzwerk. Ne? Und das ist halt ein Netzwerk, mit dem eine Liga, die sich auch progressive Sachen selber auf die Fahne schreibt, wo die Spielerinnen ja auch knien, zum Beispiel bei der Hymne, also manche von denen, und wo sehr für Frauenrechte gekämpft wird, das könnte doch da nicht so passen. Wie könnte denn eine Liga, die eigentlich gute Sachen promotet und sehr progressiv ist, wie können die denn mit so einem reaktionären Netzwerk zusammenarbeiten? Was ich jetzt mal so zusammenfassen würde, es ist bestimmt so eine Sportseite quasi für Trump-Fans, also ganz vereinfacht ausgedrückt ungefähr. Ne? Und daraufhin ist es halt abgegangen, weil relativ viele Fans der NWHL diesen Artikel irgendwie unterstützt haben, gesagt haben, ja, es nervt uns auch schon länger, dass Barstool da irgendwie so riesig dabei ist, die NWHL sich quasi von Barstool so aushalten lässt, im weiten Sinne, obwohl da jetzt überhaupt keine wirtschaftliche Kooperation bisher stattgefunden hat, aber das hat halt sehr viel Kritik gesorgt. Daraufhin hat Frau Nardini im typischen Barstool-Stil ein Video veröffentlicht, hat davon Screenshots gezeigt von ein paar Tweets und sonstigen Einträgen von Leuten, die sie und das ganze Netzwerk kritisieren und hat sich darüber lächerlich gemacht und hat da sehr aggressiv, wie gesagt, darauf reagiert. Daraufhin hat dann eine Spielerin, nämlich Saroya Tinker von den Metropolitan Riveteers, das ist dieses Team aus dem Großraum New York mit diesem wunderschönen Logo, hat daraufhin einen Tweet rausgehauen, dass sie sich gegen Barstool stellt und dass sie quasi gesagt hat, wir wollen euer Geld nicht, wir als Liga können nicht mit so einem reaktionären Netzwerk zusammenarbeiten und seitdem brennt halt komplett der Baum. Am gestrigen Mittwoch hat nämlich David Portnoy, der Chef von Barstool, ein 5-Minuten-Rant-Video rausgehauen, wo er die Liga maximal angreift. Sein Laden könnte ja gar nicht sexistischer, also was Sebastian gerade schon gesagt hat, diese Standardargumente mit 3 der 4 Chefs sind ja Frauen, wir sind ja alle so erfolgreich und wie kann das denn sein, dass uns Sexismus vorgeworfen wird, das ist doch lächerlich und die Liga kann mich mal, wisst ihr was, wir gründen einfach jetzt unsere eigene Frauenliga und wir werden sehen, die meisten Spielerinnen haben total Bock auf uns, die werden dann rüberkommen, aber die eine, die uns ja kritisiert hat, Frau Tinker, die darf auf gar keinen Fall bei uns mitspielen, sondern wir machen was Eigenes, sind dann viel geiler als die NWHA und dann zeigen wir euch mal, wie man Frauen-Eishockey so richtig aufzieht. Und das sorgt natürlich in deren Bubble wieder für totales Jubel. Das Video ist millionenmal schon geklickt worden und diese Trollarmee, sag ich mal, die Barstool dahinter sich hat, die sich selbst, glaube ich, Stoolers nennen, die hat dann jetzt die pöbeln total, die NWHA an, pöbeln natürlich vor allen Dingen Saroya Tinker an und nach dem Motto, verpisst euch doch hier, seid doch froh, dass so eine geile Seite wie Barstool euch überhaupt unterstützt hat und die haben das doch gar nicht nötig, wer ist da eigentlich von wem abhängig, verpisst euch, natürlich wieder auf unterirdischem Niveau und natürlich auch mit sexistischen Sprüchen dazu, was natürlich eine Riesenidee ist, wenn man eigentlich beweisen will, dass man gar nicht sexistisch ist.
Was ich halt da, mich halt nervt da in der ganzen Geschichte, beziehungsweise was ich halt Wahnsinn finde, also grundsätzlich ist ja genau das, was Saroya Tinker geschrieben hat, die Frage, ne? Also klar wird es Aufmerksamkeit bringen und klar bringt es die Liga wahrscheinlich voran, aber die Frage ist, will man eben dieses Fahrzeug dafür verwenden? Und sie machen jetzt genau wieder das, was sie immer machen und was mich am Internet einfach brutalst ankotzt, dass man dann einfach seine seine Armee loshetzt auf einen Menschen oder auf mehrere Menschen oder eine Gruppe und dann auch nicht bremst und nicht sagt, jetzt hört mal auf, jetzt bleiben wir wieder ruhig, sondern das immer weiter Öl ins Feuer gießt. Und genau das ist die Strategie, die Barstool hat und die auch die Spitting Chicklets, also Paul Bissonnette meldet sich natürlich dann auch wieder mal ein Video und sagt, und das ist immer so, ja, so ein bisschen abwiegelnd, aber dann doch, ja, wir haben schon recht, also ich will euch jetzt nicht bremsen oder ich bremse euch vielleicht so ein bisschen, aber macht euch weiter, so ungefähr. Das ist das, was da mitschwingt. Denn das ist halt das, was mich einfach stört.
Ja, das ist einfach das Geschäftsmodell von Barstool. Das ist es halt. Man kann da jetzt, also wir könnten da, glaube ich, wirklich noch eine Stunde drüber reden, weil man, finde ich, schon auch immer noch so ein bisschen differenzieren muss. Ich kann auch verstehen, warum dieser Dave Portnoy, warum der so viele Follower hat. Was ich immer nicht ganz verstehen kann, ist, wie man in so eine Position dann kommen kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass der für ganz viele Menschen spricht, die von ihm eigentlich maximal weit entfernt sind. Und mir ist, als ich mich in die ganze Geschichte noch ein bisschen reingelesen habe, Videos angeschaut habe und sonst, ist mir eigentlich in Deutschland nur der Vergleich mit Ulf Poschardt und der Welt aufgefallen, weil ich glaube, da geht es in dieselbe Richtung, also der sich ja auch so aufgrund seiner Vergangenheit immer noch so diesen Touch des intellektuellen Dandys halt irgendwie gibt, dabei aber Menschen beschäftigt und für Klicks und Aufmerksamkeit sorgen lässt, die halt einfach absolut indiskutabel sind und die dafür sorgen, dass wirklich viel Leid über Einzelne, und das ist überhaupt nicht übertrieben, sondern das ist tatsächlich so. Und das ist genau das Gleiche, was da in Deutschland auf dieser Ebene passiert, passiert da gerade auch im Moment. Und ich finde es massiv schade und massiv traurig, weil ich ja auch immer noch der Meinung bin, dass ich die Spit & Chicklets an sich für ein gutes Format halte. Und eins will ich auch noch sagen, egal wie das hier weitergeht mit Bissl Hockey, ich möchte nie zu einer Gruppe gezählt werden, die sich selber Stoolers nennt.
Du wirst ja dann auch gefeiert und bist nicht der feiert.
Aber der Vergleich war eben ganz gut und das ist ja auch das, was ich eben mit Trump meinte. Ne? Also es ist eine so loyale Fanbase, die fast schon sektenmäßig ist, die jegliche Kritik von außen komplett ablehnt und dann auch extrem aggressiv wie so ein Kampfhund draufgeht, ne? Und das und auch gar kein Maß mehr kennt. Es geht immer weiter und es wird immer weiter gepöbelt und immer mehr. Und ja, jetzt haben sie natürlich das große Problem, dass Katie Bird, eine Spielerin, die in der NWHA gespielt hat, die aber auch schon in der Spielergewerkschaft, die ja, um das mal ganz kurz zu erzählen, es gibt ja den grundsätzlichen Streit im nordamerikanischen Frauen-Eishockey, dass die besten Spielerinnen nicht dabei sind, weil sie sagen, die NWHA bringt uns so nicht weiter, wie sie ist. Die Voraussetzungen sind zu schlecht, die Gehälter sind zu schlecht, deshalb spielen ja viele nicht mit und machen mit der Frauengewerkschaft quasi so eine eigene Showspielrunde oder darf auch mal beim All-Star-Game mitspielen und sowas. Die sind ja alle nicht dabei. Und jetzt kam Katie Bird, die bei beiden gespielt hat, also sowohl in der NWHA als auch in der Gewerkschaft in dieser Runde. Und die hat sich jetzt total auf die Seite von Barstool gestellt und gesagt hat, wenn ich mich umhöre, ich habe noch nie von jemandem gehört, dass irgendwie negativ jemand über Barstool redet. Das sind nur Einzelne, die jetzt da was getwittert haben. Aber eigentlich wäre es total geil. Ich würde es lieben, wenn ihr eine eigene Liga auf die Beine stellen würdet und ich würde da sofort spielen. Also so hat es jetzt nicht explizit gesagt, aber so nach dem Motto, wir würden mit vielen rüberkommen und wir sind froh, dass es euch gibt und bitte unterstützt es. Das wird natürlich jetzt wiederum von den ganzen Barstool-Leuten aufgegriffen. So als wird sie so als Anwältin quasi vorhergeschoben, dass ja eigentlich alles gar nicht so schlimm sei. Guck doch, da ist doch eine Eishockeyspielerin, die findet uns total geil. Was soll das? Und man versucht hat das, was immer aus dieser Ecke dann versucht wird. Man versucht hat, die Kritiker oder Kritikerinnen zu isolieren und sagen, nee, wir sind doch eigentlich die schweigende große Mehrheit und das, was hier so laut ist, das ist nur irgendwie dieses typische, das sind die üblichen Vokabeln dabei, wie kennst du Culture und sowas. Also es geht schon sehr, sehr in diese Richtung.
Eine Frage habe ich dann trotzdem noch, vielleicht können wir es damit auch abschließen. Was passiert denn jetzt, wenn der Christoph morgen einen Anruf bekommt von Barstool Headquarters und die sagen, sie wollen ein bisschen Hockey richtig groß rausbringen und wollen jetzt in Deutschland den Markt erobern und ein bisschen Hockey ist der Anfang, den sie da machen wollen. Was würden wir dann machen?
Weiß ich nicht, was ihr machen würdet, aber ich würde natürlich Nein sagen. Und wenn ihr sagt, ja, okay, machen wir gerne, wir polarisieren als Geschäftsmodell, finden wir gut, dann müsst ihr halt für die gute Internetleitung sorgen in Zukunft und ich bin halt raus.
Völlig richtig, ich würde auch Nein sagen und wenn Christoph sagen würde, ich mach's trotzdem, würde ich sagen, dann mach deinen Scheiß hier alleine.
Okay, dann bei mir kommt es nur aufs Geld drauf an. Also wenn der Preis stimmt, bin ich auch weg, aber ihr habt natürlich die richtigen Antworten gegeben.
Ja, aber nochmal ganz kurz, die grundsätzliche Frage ist natürlich trotzdem, bringt das jemanden was oder ist das jetzt irgendwie das große Ende von der NWHA oder ich glaube nämlich eigentlich nicht, weil natürlich wird das Barstool was bringen, weil sie hat die Fanbase, weil sie haben die Fanbase wieder gestärkt und Leute, die halt freie Meinung und Männerkult stehen, die werden sich jetzt noch mehr bestätigt fühlen, dass Barstool alles richtig macht. Aber ich glaube auch, dass die NWHA davon profitieren wird, weil sie erstens natürlich selber sagt oder selber zu ihren Werten steht. Es gab ja auch eine offizielle Stellungnahme der Commissionerin gegen Barstool und sowas. Ich glaube aber auch, dass sie dadurch nochmal Leute vielleicht auf sich aufmerksam gemacht hat, die vorher gar nicht wussten, dass es diese Liga gibt. Also im Endeffekt, so sehr dieser Konflikt jetzt schwelt und wie unschön dieser Konflikt auch eigentlich ist, im Endeffekt könnte ich mir vorstellen, dass sogar beide Seiten davon profitieren werden.
Ich bin ganz grundsätzlich der Meinung, und das gilt für die NWHL, das gilt für die Frauenbundesliga in Deutschland, das gilt auch für die Frauenbundesliga im Fußball in Deutschland, dass das mittelfristig dann wirklich nur funktionieren kann. Das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, aber es muss irgendwie den Anschluss dann eben an die größte Männerliga geben. Und das ist auch das, was ich habe das im Fußball schon mehrmals geholt. Also gehört Ralf Kellermann, der lange Trainer war in Wolfsburg, sehr erfolgreich, jetzt da sportlicher Leiter ist. Der hat gesagt, ja, dann muss halt die DFL einfach beide Rechtepakete ausschreiben und du kannst es halt nur kriegen, wenn du halt auch Frauenbundesliga zeigst, zum Beispiel jetzt in dem Fall jetzt auf Sky oder wo es halt dann auch immer läuft. Und erinnere auch daran, dass Männerfußball in den 90er Jahren, als ich zum ersten Mal im Olympiastadion war in München, hat 60 gegen Kaiserslautern gespielt in der Bundesliga. Und im Stadion waren 15.000 Leute und es war ein Trauerspiel eigentlich. Natürlich für mich als Sicht 11-, 12-Jährigen total geil, da im Fußballstadion zu sein und auch Platz zu haben und einfach rumlaufen zu können. Aber man muss auch nicht immer so tun, dass Fußball schon immer so erfolgreich war, sondern irgendwann hat dann jemand gemerkt, okay, da kann man richtig viel Kohle damit machen und dann wird es halt gepusht. Und seit der Fußball-WM 2006 in Deutschland noch mal viel extremer. Also insofern gehört auch immer jemand dazu, der das Ganze halt einfach pusht und der muss sich finden. Sonst wird es wahrscheinlich nicht hinhauen, denke ich.
Absolut richtig. Und im deutschen Eishockey gab es jetzt eine ähnliche Entwicklung, wenn man sieht, dass die Eisbären Berlin, die Kölner Haie, die DEG, Ingolstadt, wer auch immer, da auch eingestiegen sind dann mit Frauenmannschaften. Gut, bei der DEG gibt es jetzt nicht mehr, aber die anderen sind noch dabei. Und in der NHL, also quasi die Spielerin aus der Gewerkschaft, die Topspielerin, das ist ja das, was sie auch fordern. Die sagen, NHL macht es wie die Basketballliga, die NBA macht eine eigene Frauenliga, dann nutzen wir eure Infrastrukturen, sei es medizinisch, sei es sportlich, sei es medial, sei es auch immer. Wir können auch eure Fanbase nutzen, wenn ihr zum Beispiel in Toronto die Lady Leafs spielt und eben nicht die Toronto Six. Ich glaube, das ist auch die einzige Lösung, die es gibt. Nur sagt die NHL halt seit Jahren, wir steigen nicht ins Frauen-Eishockey ein, solange es da eine Liga gibt. Und deswegen, das habe ich vor einem Jahr mal in dem Artikel geschrieben, das große Problem ist halt, die NWHL ist zu schwach, um ihre Leute vernünftig zu bezahlen, aber zu stark, um irgendwie aufzugeben, dass die NHL einsteigt. Und das ist das große Ding. Solange die NHL da nicht richtig einsteigt, wird sich das Frauen-Eishockey in Nordamerika auch nicht so entwickeln, wie es eigentlich verdient hätte. Weil es gibt große Spieler. Also ich bin jetzt auch ich habe mir ein paar angeguckt, das ist in der Bubble. Toronto, Minnesota war zum Beispiel ein überragendes Spiel. Toronto führte 5-1, verliert noch 5-6. Das ist einfach auch gut anzugucken, muss man sagen.
Ja, ich glaube, das ist auch, also wir haben jetzt da lang drüber geredet und wir haben kein einziges Mal über den Sport selber geredet.
Ja,
und insofern kann man natürlich schon immer sagen, die werden jetzt alle irgendwie von der Aufmerksamkeit profitieren und man kann nur hoffen, dass Barstool da nicht wirklich ernst macht, was ich dem Mann durchaus zutraue in seinem Wahnsinn, dass er da jetzt eine eigene Liga aufzieht. Das würde das Ganze nur noch verhärten und nur noch schlimmer machen. Aber man muss sich immer bewusst machen, dass dieser Sport oder wie dieser Sport eigentlich jetzt ja seit ein paar Jahren sabotiert wird, obwohl er sich sportlich so gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Und das ist einfach massiv schade an dieser ganzen Geschichte.
Deshalb kann man nur sagen, die Spiele kommen umsonst auf Twitch. Guckt sie euch an. Die kommen fast jeden Abend. Die kommen auch, weil das hier mehrere Spiele an einem Ort sind, auch schon für unsere Verhältnisse hier in Mitteleuropa schon zu halbwegs humanen Zeiten. Also man kann sich auch abends um, ich glaube, 9 Uhr hinsetzen und irgendwie auf Twitch, also einfach Twitch und NWHA googeln. Da kommt ihr hin, könnt die Spiele live gucken und in der Pause gibt es sogar eine Eismaschine zu sehen. Schöner geht's.
Und es ist tatsächlich so, ich sage das beim Fußball auch schon länger und beim Eishockey, ich meine, aber ein Interview auch gemacht mit Karl Lehmann und mit Julia Zorn, so mit die besten Spielerinnen in den letzten Jahren in der Schweiz und in Deutschland oder zwei herausragende Nationalspielerinnen und habe auch ein Spiel kommentiert mit Karl Lehmann. Und es ist tatsächlich auch so, man könnte das auch einfach, ja, man könnte das viel besser vermarkten, denn das sind Spielerinnen, die erstens sich jetzt sportlich und athletisch extrem weiterentwickelt haben in den letzten Jahren und einfach raffiniert sind, die was auf dem Kasten haben. Insofern, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen, da wäre einer und der ist nicht in China, sondern er ist auch hier bei uns in Deutschland.
Ja.
Wayne Gretzky, 60. Geburtstag. Diskutieren wir jetzt nicht groß, aber der größte Spieler aller Zeiten ist. Er ist The Great One und er ist Namensgeber unserer Gameshow heute. Und dazu brauche ich euer Eishockey-Wissen und natürlich auch, wie immer, euer gesangstechnisches Können. Denn 99, natürlich denkt man da Bernd sofort an, im Eishockey. An wen denkt man 99? Wer hat die Rücken?
Ja, an Niklas Backström, der Backström, der die Nummer damals Dynamo Moskau getragen hat. Oder was meinst du?
Ganz genau. Wayne Gretzky. Und wenn wir jetzt in die Musik gehen, Sebastian, wenn ich sage 99 in irgendeinem Lied, 99?
Düsenflieger, Kriegsminister.
Genau, eigentlich ja, wie heißt das Lied? 99?
Luftballons.
Wie heißt es auf Englisch? Auf Englisch hat es Nina ja auch gesungen. Wie heißt da?
Red Balloons.
Und jetzt heißt das Quiz heute, angelehnt an Wayne Gretzky natürlich, 99 in the record books. Und es funktioniert folgendermaßen. Ich habe hier einen Rekord und will von euch einfach nur wissen, gehört der Wayne Gretzky oder gehört er nicht Wayne Gretzky? Und wer aber, der gehört ihm oder der gehört ihm nicht, antwortet, der kriegt keinen Punkt, sondern wenn er Wayne Gretzky gehört, dann müsst ihr singen 99 in the record books. Und wenn er nicht Wayne Gretzky gehört, und da bleiben wir jetzt, und wenn er nicht Wayne Gretzky gehört, dann bleiben wir nämlich auch wieder bei Nena jetzt, und dann müsst ihr singen: Den Rekord, den lässt er liegen.
Das ist komplett geistkrank.
Also ganz einfach, gehört Wayne Gretzky der Rekord oder gehört er ihm nicht? Und wie gesagt, mit Gesang antworten, wir testen das mal ganz langsam. Wer will anfangen?
Niemand.
Wenn er aber kommt, ja.
Naja, wer fängt an? Also
einfach 99 Luftballons, ja?
Was? 99 Luftballons? Nein, 99 in the record books, musst du sagen, wenn er einen Rekord hat. Oder wenn nicht, den Rekord, dann lässt er liegen.
Alles klar, okay. Komm, leg los.
Nee, aber kurz zum Testen. Okay, Sebastian fängt an. Dann, ja. Meister NHL-Scorer-Punkte aller Zeiten.
99 in the record books.
So schaut's aus. Und Bernd, meiste Strafminuten in der NHL-Geschichte?
Den Rekord, den lässt er liegen.
Ja, sehr gut. Genau so will ich das haben. Und bei dem Rekord, den er liegen lässt, habt ihr die Möglichkeit, dann noch auf 2 Punkte zu erhöhen, wenn ihr sagt, wer den Rekord denn tatsächlich hat. Also, ja. Verstanden? Wunderbar, ja, dann geht's los.
Verstanden.
Erste Frage geht, wie gesagt, an Sebastian, der wollte anfangen. Meiste Conn Smythe Trophies.
Den Rekord, den lässt er liegen.
So schaut's aus. Wer hat ihn denn? Dann kriegst du einen extra Punkt.
Ich habe keine Ahnung.
Den Rekord für die meisten Conn Smythe Trophies hält Patrick Roy mit 3. Aber so wie einen Punkt hast du. Bernd,
ich hätte
deine.
Ich dachte, das war irgendeiner von den Canadiens in dieser 50er-Dynasty.
Nee, ist tatsächlich so. Patrick Roy, der ja schon mit den Canadiens, also dann den Cup gewonnen hat in den 80ern und dann noch zweimal, ne, einmal noch mit den Avalanche. Auf jeden Fall da 3 Conn Smythe Trophies. Erste Frage an Bernd. Meiste Art Ross Trophies in Folge. Also meiste Scoring Title in Folge.
Ich würde sagen 99 in the record books. Oder wie war der Satz, den ihr sagen
99
musste?
In the record books.
99 in the record books.
So schaut's aus. 7 Art Ross Trophies in Folge. Auch für dich 1 Punkt. Sehr gut. Sebastian, meiste Assists in einem Playoff-Spiel?
Den Rekord, den lässt er liegen.
Falsch. 99 in the record books. 6 Mist. Assists in einem Playoff-Spiel zusammen mit Mikko Leinonen hält er den Rekord. Damit
mit wem?
Mit Mikko Leinonen. Auch irgendwie in den 80ern. Kenne ich auch nicht. Bernd, meiste Tore in einer Playoff-Saison?
99 in the record books. Ich sag den halt auch, ja.
Falsch. Den Rekord, den lässt er liegen. Reggie Leach, The Riverton Rifle 1976 für die Philadelphia Flyers und Jari Kurri 1985 für Edmonton mit 19 Toren innerhalb einer Playoff-Saison und nicht
und Wayne alle Gretzky. 19 von Gretzky vorbereitet.
genau, vor allem in Philadelphia auch. Ja. Okay, es bleibt beim 1-1. Weiter geht's mit dem Sebastian und zwar mit der Frage: Meiste Game-Winning-Goals in der NHL-Geschichte?
Boah, ich glaube, das ist relativ aktuell. Irgendwo kam mir das unter. Und ich glaube nicht, dass er den hat. Den Rekord, den lässt er liegen. Ich versuche so zu hauchen wie der Band, aber es geht mir, glaube ich. Ne?
So schaut's aus. Das ist ein Punkt für dich. Du kannst dir einen extra Punkt holen.
Nee, weiß ich nicht.
Sebastian? Bernd, vielleicht. Also kannst nicht klauen, aber. Meiste Game. Also,
das fällt mir natürlich der nächste Topscorer, Top-Torschütze Ovechkin ein, aber war er es wirklich? Ich weiß es nicht.
Jaromir Jagr ist es mit 135 Game-Winning Goals und Wayne Gretzky liegt tatsächlich in dieser Kategorie mit 91 nur auf Platz 20, was die Game-Winner anbelangt. Damit steht es 2-1 für Sebastian. Den Rekord den hat er nämlich liegen gelassen und Sebastian hat es gewusst. Meiste Powerplay-Tore, Bernd. In der NHL-Geschichte.
Den Rekord, den lässt er liegen, weil ich glaube nicht, dass er im Powerplay so viel gemacht hat.
Das ist richtig, den Rekord lässt er liegen. Wer hat ihn für einen Extrapunkt?
So ein Brett Hull oder sowas, keine Ahnung.
Dave Andrejczyk.
Ja, das habe ich sogar mal irgendwo gelesen. Ja, stimmt.
274. Ja,
das war eine Diskussion, ob er in die Hall of Fame kommen darf oder soll.
Ja,
oder
hätte so. Genau, da habe ich so gehört. Richtig.
274, Gretzky hat 204, also 70 weniger auf Platz 17. Also Gott, wirklich
274 ist ja
was. Versager, Loser.
Ja.
Okay. Sebastian, fünfte Frage für dich. Meiste Zeit zwischen zwei Spielzeiten mit mindestens 100 Scorerpunkten. Also zwischen der ersten Spielzeit, die er gehabt hat in der NHL mit 100 Scorerpunkten und der letzten ist. Da hat er da den Rekord, die Zeitspanne.
Oh, 99 and the Red Balloons.
In the record books heißt es eigentlich, aber okay. Ja, nein, den Rekord in Leicester liegen. Joe Sakic, 89-90 bis 2006-07, 17 Spielzeiten auseinander zwischen 100 plus Punkten in einer Saison. Also der gehört
ich einfach Gretzky. Gordon Howe reingeworfen.
Ja, aber gut. Ja, gut, ne?
Gut, weil der schon 53 war bei seiner letzten 100-Punkte-Saison. Ja, stimmt.
Die fünfte Frage für Bernd. Meiste Tore nach 50 Spielen einer Saison.
Also du 50. fragst jetzt nicht nach, wie schnell hat er 50 Tore
geschafft. Nee, genau, ne? Also 50 Tore, ist er der Spieler, der nach...
Den Rekord
also,
hat, sage ich, 99 in the record books.
So schaut's aus, 61 Tore hat er zweimal geschafft in 50 Spielen, in den ersten 50 Spielen einer Saison. 81, 82 und 83, 84, jeweils 61 Tore. Heißt also, dritter Punkt für Bernd. Dann geht's weiter mit Sebastian. Auch wieder um Tore. Die wenigsten Spiele vom Start einer Saison weg, um 50 Tore zu erreichen. Verstehst du die Frage?
Ja. Boah, ich glaube, den hat er nicht. Den Rekord, den lässt er liegen.
99 in the record books.
Ach komm ey.
39.
Das habe ich doch gerade noch gesagt. Ja. Das ist doch wahrscheinlich auch sein vielleicht berühmtestes Tor überhaupt, dieses Empty Net Goal da in Gegend, wie war das?
Am 30. Dezember 1981 war es auf jeden Fall. Also er hat im Dezember 1981 bei der normalen NHL-Saison schon 50 Tore erreicht in 39 Spielen.
Ja, hat er nicht, er ist ja mit 34 in dieses letzte Spiel gestartet, mit 45 Toren gestartet in dieses 39. Spiel, hat er 5 Tore in dem Spiel gemacht.
Ja, aber ich glaube, dass Pius Sutter nimmt ihm jetzt den Rekord ab.
Bernd, meiste Tore in den Stanley Cup Finals insgesamt, also im Finale, im Stanley Cup Finale, die meisten Tore insgesamt.
Ich glaube, er hat nicht genug Finals erlebt. Er hat da nur 5 Finals erlebt. Ne? Ich glaube, da gab es andere Leute. Also sage ich, den Rekord, den lässt er liegen.
Genau, Rocket Richard, 34 Tore in den Stanley Cup Finals. Deswegen, aber trotzdem ist Gretzky bei den Assists vorne.
Warum klaust du mir die Möglichkeit, den Extrapunkt zu holen?
Oh, fuck. Hast du es jetzt gewusst?
Aber ich hätte es auch nicht gewusst.
Okay, sorry.
Gewusst.
Ja, okay, ist mein gut. Fehler. Ja, okay. 3-2 für Bernd. Die letzte Frage für euch. Für Sebastian. Siebte und letzte Frage. Meiste Tore in einer Playoff-Serie?
Ich bleibe jetzt aber den Rekord, den lässt er liegen.
Super gesungen. Das gibt nochmal einen extra Punkt möglicherweise. Wer hat den Rekord, um zu erhöhen?
Boah, keine Ahnung.
Es ist tatsächlich Jari Kurri wieder, 1985, 12 Tore in einer Playoff-Serie, nämlich Western Conference-Finale gegen die Chicago Blackhawks. Auch der Rekord gehört nicht Wayne Gretzky. Und dann die letzte Frage für Bernd, er steht 3-3. Meiste 50-Tore-Seasons hintereinander?
Hintereinander? Ich glaube, du willst am Ende doch mal richtig einen raushauen, deswegen sage ich 99 in the record books.
Den Rekord, den lässt er liegen. Bossy mit 9. Gretzky hat auch insgesamt 9, aber Bossy hat tatsächlich alle 9 hintereinander. 50 Tore 9-mal hintereinander, mindestens. Okay, das heißt, Ich habe jetzt noch ein paar und die sind ein bisschen leichter. Ihr müsst jetzt jeweils aufschreiben und wer einmal dann ausschert und es nicht weiß, der hat dann nicht gewonnen. Also steht 3-3. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Best-of-Seven-Serie.
Also erklär doch mal, was wir jetzt genau machen müssen.
Ja, beantwortet einfach. Es gibt,
aufschreiben?
Es gibt, nein. Es gibt jetzt, also es gibt jetzt nochmal den Rekord in Leicester liegen. Und zwar halt, ich gebe einfach, es ist klar, es sind Rekorde, die er nicht hat und ihr müsst sagen, wer hat ihn.
Okay? Ah, so. Aber müssen wir was aufschreiben?
Das habe ich die ganze Zeit genau, weil ich stelle euch beiden die Frage und ihr müsst halt beide die Frage beantworten. Deswegen müsst ihr es aufschreiben, um mir zu signalisieren, ob ihr es beide habt und wer es halt dann falsch hat.
Ich habe jetzt kein Stift hier, ich muss es jetzt am Computer einfach schreiben.
Aber, ja, na, du kannst auch einfach das dann sagen, was du, also ihr könnt es euch auch merken. Ich gebe euch 5 Sekunden, ihr merkt es euch und dann sagt es halt einfach. Ihr werdet so ehrlich sein, denke ich mal. Okay, geht los mit meiste Punkte in einem Spiel gehört nicht Wayne Gretzky. Wem gehört der Rekord? Kurze Pause.
Ich weiß es, okay. Weiß es.
Bernd, du hast es auch?
Mir fällt der Name nicht ein. Ich habe es schon 840 Mal gelesen, aber ich weiß es nicht.
Sebastian? Daryl Sittler steht da. Und damit Applaus für Sebastian. Er hat das 99 in the Record Books Spiel gewonnen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin einfach ein großer Nena-Kenner.
Ja,
das muss ich einfach mal sagen. Ich glaube, das ist das erste Spiel, das ich überhaupt jemals hier gewonnen habe.
Das glaube ich nicht.
Doch, ganz sicher.
Und du kriegst natürlich jetzt auch von Nena noch das Siegerständchen. 99 in the Record Books. Sebastian hat die Game Show gewonnen. Dem Bernd gefällt die Sendung nimmer. Ist mir scheißegal.
Du hast dieses Spiel nur
bisschen Hockey geht immer.
Genau das wollte ich auch schon die ganze Zeit sagen. Es geht bloß darum, dass er zwischendurch selber was singen kann.
Ja, weil er sich für Barstuhl empfehlen will als Sänger.
Ja. Ja, guck mal ehrlich, ich habe eigentlich eine andere Game Show vorbereitet. Du hast gesagt, wir müssen Gretzky machen, Bernd. Ich habe mir die Game Show zwischen gestern und heute überlegt, habe mir die Fragen überlegt, habe mir den Gesang überlegt. Und dazu kommt noch, dass ich euch getäuscht habe, indem ich euch geschrieben habe, es geht in der Game Show nicht um Wayne Gretzky, damit ihr euch nicht die Rekorde nochmal durchlegt. Also es ist perfekt durchgeplant. Dann könnt ihr mir auch ein bisschen singen lassen, oder?
Ja, absolut. Vielen Dank.
Großes Lob.
Okay. Vielen Dank an euch beide. Hat wieder Spaß gemacht. Das war der Roundtable mit Sebastian Böhm aus Nürnberg. Sebastian, erzähl mal, was du jetzt die nächsten Tage so schreibst und was es von dir zu lesen gibt und wo.
Das weiß ich doch nicht. In den Nürnberger Nachrichten heute spielen die Eisteigers in Ingolstadt. Am Samstag spielen sie gegen München, gegen diese Trümmertruppe. Da gibt es dann wahrscheinlich wieder Fantastisches zu lesen in den Nürnberger Nachrichten. Und sonst im Internet natürlich auch und präsentiert von Barstool in Zukunft wahrscheinlich.
Auf Twitter bist du @boemsoul_. Oder einfach nach Sebastian Böhm suchen, wenn er nicht eh schon folgt. Bernd, wie bist du unterwegs? Du hast ja gestern über Eishockey geschrieben, das heißt, du machst jetzt ein paar Tage Pause wahrscheinlich.
Wie immer, ja, ich mache eigentlich nur Pause, deswegen, ja. Nö, ja, irgendwelche Artikel werden schon anstehen in den nächsten Tagen. Ich weiß noch nicht so genau was. Ich habe dann doch meinem Vater, nein, nicht meinem Vater zuliebe, aber habe dann doch eine große Alex Bartha-Geschichte doch noch gemacht. Aber die nächsten Tage, mal sehen, was ich da so mache. Es sind ja 3 Spiele nächste Woche von Düsseldorf. Es geht gegen einmal Berlin und zweimal gegen Krefeld. Da gibt es ja einen neuen Trainer. Das wird auch sehr spektakulär werden, glaube ich. Und sonst, es könnte ja nächste Woche auch die Entscheidung fallen, wie es denn weitergeht mit der Eishockey-Weltmeisterschaft. Da werde ich bestimmt auch irgendwo was drüber schreiben. Und zu dem Thema habe ich ein Interview gegeben, wer sich das durchlesen will, mit der Kampagne Boykott Katar. Da geht es ja eigentlich um die Fußball-Weltmeisterschaft, aber die gucken halt auch auf andere Sportarten. Und denen habe ich ein Interview gegeben zum Thema, warum denn die Eishockey-Weltmeisterschaft nicht in Weißrussland stattfindet. Habe ich auf meinem eigenen Twitter-Kanal geteilt, aber auch mit den Shorthanded-News. Also wenn ich das Interview durchlesen will, bitte.
@b_Schwickerath ist da dein Handle auf Twitter. Danke an Bernd, danke an Sebastian, danke an euch fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis aufs Crowdfunding, wenn ihr Bock habt und findet, wir sollten das weiterhin so machen und uns nicht von Barstool kaufen lassen, dann gibt es den Stehplatz im Monat für 1 Euro schon. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6, Freitagabend 20.15 Uhr, Augsburger Panther gegen die Straubing Tigers live am Mikrofon und ich verabschiede mich mit einem kleinen Etienne. 99 in the Record Books. Sebastian hat das Spiel gewonnen. Der Bernd, der mag bissl Hockey jetzt nimmer. Ist mir scheißegal, bissl Hockey geht immer.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.